Es ist wie in einem schlechten Film oder ein Drehbuch zu einem schlechten Film. Wenn ich im NSU-Untersuchungsausschuss in Thüringen sitzen würde und die Aufgabe hätte, Menschen zu befragen, dann würde ich mir irgendwie veralbert vorkommen. Wenn ich den Berichten in den überregionalen Medien Glauben schenken sollte, manchmal denke ich ja, die denken sich das aus, aber es scheint die Wahrheit zu sein. Ich frage eine Frau, die direkt dabei war und die Zeugen auch ausgequetscht hat, Martina Renner von den Linken. Sie sitzt im Untersuchungsausschuss. Schönen Tag, Frau Renner.
Ja, guten Morgen, Herr Rose.
Das ist ja eine Arbeit, die sicherlich keinen Spaß macht, aber manchmal haben Sie sicher auch das Gefühl, dass Sie im falschen Film sind, oder?
Ja, sicherlich. Man hatte ja schon Verdachtsmomente. Es gab ja aber auch schon in Thüringen ganz offene Fragen zu Skandalen im VS. Ich erinnere an die Köckert-Affäre. Ich erinnere an Faxe aus dem Landesamt für Verfassungsschutz, die bei den Grünen gelandet sind und Ähnliches. Aber jetzt haben wir es doch auf den Punkt, im Grunde im Untersuchungsausschuss, dass dieses Landesamt im Grunde ein rechtsfreier Raum gewesen ist, wo Leute in Funktion gekommen sind, bei denen es erhebliche fachliche Bedenken gab, bei denen Sicherheitsbedenken vorlagen und die nach vollkommen losgelöst von allen Regeln V-Leute geführt haben. Also das sind viele Fragen, das ist nicht nur Herr Röver, wir hatten ja Herrn Wiesner und Herrn Schrader auch angehört, einen Abteilungsleiter, und einen konkret mit der Anwerbung von V-Leuten befasster Geheimdienstler. Und die haben uns im Grunde auch bestätigt, dass insbesondere die V-Mann-Führung regellos gewesen ist. Also man hat Nazis aus der Führungsebene angeworben, das widerspricht den Richtlinien. Man hat zugeschaut, dass diese entweder kriminell waren oder kriminell wurden. Man hat sie regelrecht alimentiert. Also es gab hohe regelmäßige Zahlungen, die nicht nur zum Bestreiten des Lebensunterhaltes verwendet wurden, sondern auch in die Szene zurückgeflossen sind. All das war schon im Grunde rechtswidrig, mal abgesehen von dem, wie Herr Röver dann noch das Amt geführt hat.
Bevor wir nochmal zu den Strukturen kommen, zu den rechtsextremen Strukturen, Heimatschutz, NPD und so weiter, vielleicht nochmal überhaupt zu den Personalentscheidungen im Landesamt. Mhm. Das muss ja ein regelrechtes Chaos in den 90ern gewesen sein, wenn ich das höre, was Herr Lippert gesagt hat, Staatssekretär im Innenministerium. Das reicht ja selbst in die Führungsebene des damaligen Innenministeriums rein. Mein Eindruck ist, dass das ein totales Chaos war oder auch eine Willkür. Können Sie das bestätigen?
Also Chaos würde ich das nicht nennen, sondern es gab auf der politischen Entscheidungsebene, mindestens beim Staatssekretär angesiedelt, man müsste noch genau sehen, wer im Bereich des Innenministeriums daran noch beteiligt war, Personalentscheidungen, die aus heutiger Sicht ja vollkommen unerklärlich erscheinen. Also es wurden Leute ins Amt geholt, bei denen hat sich der damalige Leiter des Landesamtes, es gab keinen Präsidenten, der damalige Leiter des Landesamtes für Verfassungsschutz, Herr Winkler, deutlich positioniert und hat gesagt, diese Personen möchte ich nicht in meinem Amt sehen, die haben laufende Ermittlungsverfahren, bei denen gibt es andere Sicherheitsbedenken, bei denen habe ich fachlich ganz große Fragezeichen und die sind vollkommen ungeeignet. Die wurden trotzdem dann auf Entscheidung des Innenministeriums hin in das Landesamt hineingesetzt. Und das war nicht einer, das war nicht nur Herr Röber, das waren Abteilungsleiter, Abteilungsleiter Beschaffung, Abteilungsleiter Auswertung, Analyse. Das durchzieht die ganze Personalpolitik im Landesamt. Herr Lippert soll auch ins LKA regiert haben, hat Herr Kranz gesagt, der damalige LKA-Präsident, in einer Vernehmung, die wir schon vor einiger Zeit durchgeführt haben. Also da hat die politische Ebene das Innenministerium in die Behörden rein regiert und die Frage ist, warum? Warum wurde dieses untaugliche, gefährliche Personal geholt?
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ist das Vetternwirtschaft, dass sich da Kumpels, die sonst woher kamen, Posten zugeschachert haben, oder sind das politische Beweggründe gewesen? Können Sie sich das erklären, wie sowas passieren konnte?
Haben wir natürlich versucht zu fragen. Es gibt ja auch teilweise Kritik, dass man etwas insistiert, aber wir müssen natürlich als Untersuchungsausschuss genau auch diese Fragen klären, deswegen sitzen wir dort. Wir lassen uns ja nicht nur die Vorgänge erzählen, sondern wir müssen nach dem Warum fragen, weil das Warum ja möglicherweise dann auch erklärt, wie die spätere Entwicklung in der polizeilichen, sage ich jetzt mal, Behandlung des Themas Rechtsextremismus war, aber vor allem, wie es dazu kommen konnte, dass der VS dieser rechtsfreie Raum war. Deswegen muss man diese Frage stellen. Es gibt, ich sage mal im Augenblick, nur Vermutungen, keiner der Herren wollte sich dazu auslassen. Die eine Vermutung ist, diese leitenden Beamten sind in Behörden in alten Bundesländern negativ aufgefallen. Zum Beispiel in Hessen. Also gab es den Hinweis, ganz klar, laufende Ermittlungsverfahren. Die BAW macht eine Durchsuchung in den Diensträumen. Es geht um Geheimnisverrat, es geht um Nötigung, es geht um, also Nötigung zur Falschaussage von V-Leuten, ja, darum geht es. Es geht um dann auch möglicherweise Strafvereitelung. So, und jetzt ist Druck in der Behörde in Hessen. Herr Fromm war der damalige Präsident des Landesamtes in Hessen. Und möglicherweise hat man sozusagen diese Beamten einfach aus der Schusslinie geholt. In Hessen gab es darüber große Empörung in der Presse. Wann macht die BRW eine Razzia in einem Landesamt? Ja? Und man hat die quasi nach Thüringen entsorgt. Wäre also, eine Erklärung.
Also nicht nur die Undiebsamen, die Unfähigen, auch möglicherweise die vielleicht Kriminellen sind dann in den Osten abgeschoben worden. Das klingt ja wieder filmreif.
Ja, ich sage ja, Sie haben nach möglichen Erklärungen gefragt. Also Anzeichen für jetzt politische Seilschaften, persönliche Seilschaften oder ähnliches sehe ich nicht, kann ich aber auch nicht ausschließen zum heutigen Zeitpunkt. Aber das ist ein mögliches Erklärungsmotiv zu sagen, aus Sicht einer Westbehörde war der Osten egal. Das ist ja ein Problem auch in diesen Jahren. Ja, und dass man dann entsprechend diese Leute hierher verbracht hat. Die andere Variante wäre natürlich die gefährlichere, dass man gesagt hat, die sind mit besonderer krimineller Energie bei der V-Mann-Führung in Hessen aufgefallen. Ja, und da nutzt man deren Fähigkeiten, wenn man es jetzt umdreht und sagt, da könnten sie ja mal in Thüringen das fortsetzen. Wenn das die Entscheidung war, wäre es natürlich etwas ganz anderes.
Ja. Hierher verbracht, das klingt ja auch eigenartig. Ja. Eigenartig auch die Geschichte von einer Abschiedsfeier im Innenministerium, dass angeblich eine Ernennungsurkunde dem damaligen Chef des Landesamtes Helmut Röver in das Jackett gesteckt worden ist und keiner will es gewesen sein. Also das, als ich das gelesen habe, lese ich jetzt gerade Bild-Zeitung oder was ist das? Das sind tatsächlich Aussagen, die im NSU-Untersuchungsausschuss gemacht worden sind, also diese Geschichte, die ich eben erzählt habe.
Ja, man müsste ein bisschen vorher anfangen. Also die ganze Geschichte, wie Röver hierher kommt, ist eine Klamotte. Ja? Also man kann es nicht glauben. Ja? Also Herr Röver sagt, man hat ihn irgendwie im Bundesministerium des Innern angesprochen und es wäre hier wohl ein Posten frei. Er kann sich nicht mehr erinnern, wer ihm das gesagt hat. Und Herr Schuster sagt dann, ja, das ist richtig, irgendwann meldet sich als Besucher Herr Röver an und kommt und sagt, ja, ich hätte Interesse hier an dem Job, also so eine Art Initiativbewerbung. Ja, dann hört Herr Schuster von ihm nichts mehr, weil Herr Röver auch sagt, ich muss mir das genau überlegen, ich rede noch mit ein paar anderen Leuten. Da muss man natürlich fragen, mit welchen Leuten hat er dann geredet. Ja, und irgendwann muss aus dem Innenministerium eine entsprechende Vorlage für die Kabinettsrunde erstellt worden sein, an der Herr Schuster keine Aktie haben will, weil er hätte Herrn Röver in der Form nicht befürwortet. Und dann hat das Kabinett wohl entschieden, Herrn Röver mit der Präsidentenstelle zu versehen. Da will Herr Schuster nicht an der Kabinettssitzung teilgenommen haben. Und gibt es eine Ernennungsurkunde von Herrn Vogel unterschrieben, die also Herrn Röver, weil er eigentlich schon damit gerechnet hat, dass das gar nicht wird, es muss also auch Leute gegeben haben, die nicht für ihn waren, bei einer Abschiedsfeier nachts im Dunkeln, er war betrunken, irgendwie man ihm überreicht. Das ist alles natürlich auch ein Stück weit wahrscheinlich geschwindelt, weil sowas wird natürlich per Empfangsbescheinigung überreicht. Das wird nicht einfach irgendwie nachts ins Jackett gesteckt, Entschuldigung, das stimmt doch alles vorne und hinten nicht. Die Frage ist doch, wer hat denn diese Kabinettsvorlage gemacht? Ich nehme an, also so war auf jeden Fall der Eindruck, dass der eigentliche Entscheider, was Personalsachen angeht, in dieser Zeit der Herr Staatssekretär Lippert gewesen ist. Möglicherweise stimmt Herr Schusters Auskunft, dass er eigentlich nicht Röver befürwortet hat und aber ansonsten sich auch in die Sachen nicht eingemischt hat. Und Herr Lippert hat nicht nur Herrn Nocken geholt, also das ist dieser Abteilungsleiter aus Hessen, der wohl dort ein Ermittlungsverfahren hatte, sondern auch Herrn Röver geholt. Und deswegen ist eine zentrale Figur in dem Ganzen Herrn Lippert, der ja auch gestern da war und der uns aber auch nicht erklären konnte, im Kern, warum er alle diese, ich sag mal, windigen, bizarren, aber auch kriminell möglicherweise vorbelasteten Beamten holt.
Wirklich eine Klamotte, da summt mir der Kopf, wenn man sich das alles vorstellt, und da haben Sie jetzt noch gar nicht alles erzählt. Nee. Wenn man dann überlegt, was die Folge war, die Nichtverfolgung, dass der Tod von 10 Menschen, Banküberfälle, mal ganz abgesehen, unglaubliche Folgen, kann man da von Mitschuld sprechen, von Mittäterschaft, das sind ja dann, wenn man sich überlegt, dass die Infrastruktur, Thüringer Heimatschutz, NPD, ja mit Staatsgeld, man könnte fast sagen, mit Fördergeldern passiert ist, dann wird es ja noch unglaublicher, oder?
Naja, also wenn man eine Behörde so aufbaut, so personell untersetzt und die Rechts- und Fachaussicht ausschaltet, dann hat man eine Mitschuld. Weil die Frage wäre ja gewesen, wenn, ich habe vorhin gesagt, wo sind gegen Rechtsverordnungen verstoßen worden bei der Vormannführung? Also Kriminelle wurden geführt, also Straftäter, Führungspersonen wurden geführt und es wurde alimentiert. Wenn es eine Rechts- und Fachaufsicht gegeben hätte, wäre ja an irgendeinem Punkt vielleicht eingeschritten worden. Also man hat auch dafür gesorgt, dass Revision nicht funktionierte. Und dafür trägt jemand die Verantwortung. Und wir stellen natürlich auch die Frage, ob mit dieser Unterstützung der Neonazi-Szene in den 90er Jahren, die dort gelaufen ist, aber auch, ich sag mal, mit möglicherweise der Durchsetzung der Szene bis hin in den Bereich, dass man vielleicht auch die Vorstellung hatte von V-Mann-Führern oder anderen Abteilungen, sagte, man könnte diese Szene führen, auch nicht adäquat zum Beispiel mit anderen Sicherheitsbehörden zusammengearbeitet wurde, um diese eigenen Erkenntnisse, die man als Landesamt dann hatte, zu schützen. Also das ist ja dieser Vergleich immer Jäger und Sammler. Ja, der Verfassungsschutz sind die Sammler, die wollen alles wissen und wenn sie sehen, die Nazis sind kriminell, die horten Waffen, die machen Wehrsportübungen, die besorgen sich Sprengstoff und ähnliches, dann geben sie es nicht an die Polizei weiter. Das haben wir so oft gehört von den Kriminalbeamten, die vorgeladen waren. Und auf der anderen Seite haben wir die Kriminalbeamten, die dringend Hinweise brauchten, die beim VS vorlagen, die sie nicht bekommen haben. Und ist das möglicherweise auch eine Ausgangskonstellation, die dann zum Entstehen des NSU innerhalb des THS geführt hat?
Das heißt, die Klamotte, die Geschichte, diese tragische Geschichte oder die Aufklärung ist immer noch nicht beendet und da haben Sie noch einen Weg vor sich?
Ja, also wir werden in den Jahren 90 bis 98 bleiben müssen, weil wir wissen, dass wir rumklären. Warum strukturiert man die Behörde so? Warum holt man dieses Personal? Warum schaltet man die Rechts- und Fachaufsicht aus? Warum führt man Führungspersonen als V-Leute? Also dieses Warum muss geklärt werden, weil dieses Warum ist, wie gesagt, die Ausgangssituation für das Erstarken der Szene, für die Militanz in der Szene, für die Radikalisierung und dann auch das, was wir dann am Schluss erlebt haben. Ich glaube, dieses Warum müssen wir klären. Wenn das offen bleibt, dann vergibt sich der Untersuchungsausschuss eine wichtige Chance.
Sie sagen, Mann hat, wer ist denn da gemeint? Das waren natürlich meistens Männer, aber wer ist denn da jetzt, kann man da schon ausmachen, wo das herkam oder tappen Sie da noch im Dunkeln? Ist das eine gezielte Geschichte gewesen? Ich muss das nochmal fragen.
Also da diese Vorfälle nicht sich auf einen V-Mann konzentrieren, also nicht nur bei Tino Brandt taucht das auf. Also es gibt einen anderen V-Mann in Gera, Marcel Degner, Führungsfigur in Platt und Anna, Sektionsleiter Thüringen, ja. Der wird ebenfalls geführt. Das ist auch ein Verstoß. Wenn man jetzt sagt, das wäre ein Fall gewesen, okay. Aber es gibt weitere Fälle, wo auch Führungspersonen geführt wurden. Marcel Degner wird dann auch vor der Polizeirazzia im Zuge des Platt und Anna-Verbotes gewarnt. Ein Abteilungsleiter führt ihn selbst, auch absolut irregulär aus Sicht des Verfassungsschutzes. Ja, also Röber selbst hat V-Leute geführt, auch irregulär. Ja. Da ist die Frage, da es ja an vielen Stellen in der Behörde auftaucht, muss irgendwo sozusagen das Okay gegeben worden sein, dass diese Behörde so agieren kann. Und das ist im Innenministerium zu suchen und auf der politischen Ebene, weil man hat sozusagen von dort natürlich gewusst, was dort passiert. Und solche Geschichten, dass die Rechts- und Fachaufsicht ausgeschaltet wird, geschieht nicht ohne Wissen zum Beispiel des Staatssekretärs.
Das heißt, da werden Sie dranbleiben, ja. Eben die politische Ebene, die Verwaltung und im Ministerium tatsächlich zu schauen, wo sind da Leute, die Fehler gemacht haben, Schuld auf sich geladen
und
haben.
Wir müssen fragen, der Kabinettsbeschluss, Röber zum Präsidenten zu bestellen, wer war dafür, wer war dagegen? Herr Vogel hat unterschrieben, wenn Herr Schuster nicht in der Sitzung anwesend war, woher kam dieser sozusagen diese Vorlage? Notfalls müssen wir Herrn Vogel vorladen. Ich weiß nicht, wie wir uns anders behelfen sollen.
Ja, das Parlament, also die sozusagen der Souverän, hat er da überhaupt nichts damit zu tun, habe ich das Gefühl, dass die parlamentarische Kontrolle da völlig ausgeschaltet war, abgesehen mal von den Ministerien und von der Regierung?
Ja, also die parlamentarische Kontrolle hat anscheinend überhaupt nicht funktioniert. Wenn die PKK gewusst hätte, dass die Rechts- und Fachaufsicht nicht funktioniert, nehme ich an, dass selbst die Mitglieder der PKK damals in irgendeiner Form das nicht nur zur Kenntnis genommen hätten, sondern zum Anlass genommen hätten, sich auch massiv dort zu beschweren. Und das Parlament hat natürlich später dann, ich sage ja, wir hatten ja die Vorfälle zum VS, der eine oder andere Stelle, Heron, Verlag, Köckert-Affäre, all diese Dinge, natürlich davon Kenntnis, aber in den Jahren selbst muss das wenigstens in der Behörde bekannt gewesen sein und es muss auch auf politischer Ebene dort die eine oder andere Richtungsentscheidung gefallen sein und es kann nicht so sein, dass es niemand war. Also wenn Herr Schuster sagt, ich war es nicht, ich war möglicherweise in Urlaub, ich kenne diese Vorlage nicht, ich wollte Herrn Röver nicht, aber am Schluss Herr Vogel unterschreibt, dann tut er das auf Grundlage einer Vorlage, irgendeiner Empfehlung. Und wer gibt die? Hm. Wer macht das? Warum?
Herr Vogel war der damalige Ministerpräsident, für die, die in der Zeit noch nicht in Thüringen waren. Ja. Springen wir mal wieder in die Gegenwart. Der jetzige Innenminister Galbert hat ja jetzt, sagt er, er will aufklären und er hat die Untersuchungsausschussmitglieder die Klarnamen von den V-Leuten einsehen lassen. Haben Sie
das findet noch statt nächste Woche.
Haben Sie das Gefühl, dass es bei ihm jetzt Klick gemacht hat, dass er aufklären will, oder ist das immer wieder nur Imagepflege?
Er hat schon gemerkt, dass der Druck enorm ist, gerade auf den Thüringer Untersuchungsausschuss, was die Aktenvorlage angeht. Und er hat versucht, da jetzt den Hebel umzulegen. Er hat sicherlich auch ein paar Leute in seiner Behörde gebremst, die bis jetzt dafür gesorgt haben, dass wir weder zügig noch vollständig die Akten bekommen haben. Ich hoffe, er hält es jetzt auch durch, weil im Innenministerium gibt es natürlich auch andere, die zur Zeit damals schon Verantwortung getragen haben, die nicht an dem ganzen Aufklärungsprozess so hohes Interesse haben.
Abschließende Frage noch. Sie haben noch nicht alle Ergebnisse, auch noch kein endgültiges Fazit, aber zur Zukunft des Landesamtes für Verfassungsschutz. Da Ihre Partei sagt ja, auflösen, abschaffen, ist das so einfach?
Also wir haben dazu einen Gesetzentwurf vorgelegt. Selbst Kritiker dieses Gesetzentwurfs mussten eingestehen, dass es machbar ist, dass es keine verfassungsrechtlichen Hürden gibt, die sozusagen vor diesem Gesetzentwurf liegen würden, die es verbieten, über so etwas nachzudenken. Wir haben ja auch nicht nur gesagt abschaffen, wir haben ja einen konkreten Vorschlag gemacht, was man anstelle dessen schaffen sollte, also eine demokratische, transparente oberste Landesbehörde, die tatsächlich die Aufgabe ausfüllt und führt, die Verfassung zu schützen und nicht das Gegenteil tut. In dem Falle hat man ja Verfassungsgegner, Verfassungsfeinde gestärkt. Das ist ja das Gegenteil von dem, was eigentlich der Auftrag ist für diese Behörde. Und wir bleiben da in der Diskussion und wir denken, dass auch gerade das, was nicht nur in Thüringen zutage tritt, wir reden ja auch vom Bund, wir reden von Operation Rennsteig, wir reden von Aktenvernichtungen, all den Dingen, sicherlich auch noch in den nächsten Wochen dazu beitragen wird, dass diese Diskussion lange noch nicht zu Ende ist.
Und das wird wahrscheinlich auch nicht das letzte Gespräch gewesen sein, Frau Reiner. Ich wünsche Ihnen viel Kraft und alles Gute für Ihre Arbeit, danke, dass die Aufklärung funktioniert und Ihnen noch einen schönen Tag.
Ja, danke schön. Ihnen auch. Wiederhören.
Das war Martina Renner. Sie ist Mitglied im NSU-Untersuchungsausschuss für die Partei Die Linke.